Liebe Steadies, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung im Jahr 2025. Ihr habt uns ein großartiges Podcast-Jahr beschert und wir hoffen, dass ihr selber ein großartiges Jahr hattet. Vielen Dank, euer Lieblingspodcast. Und jetzt neue Staffel, neues Glück.
Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Ach, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe. Es hilft ja nicht, wir müssen ja irgendwie weitermachen. Es ist eigentlich schon ein bisschen spät, aber gut, wir haben gesagt, wir machen noch eine Folge. Ganz schnell,
eine noch.
Tim,
ja?
Um in ein neues Thema zu starten. Ich bin dafür, wir bringen das möglichst ruhig und professionell hinter uns. Und,
ja, machen wir noch 20 Minuten hier. Und
deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt mit den Pfeifen. Du hast Pfeifenkraut besorgt und erzähl uns doch einfach mal, warum passt das zu der heutigen
Folge? Ihr kennt uns ja als Podcast, der auf den Punkt kommt, deswegen halten wir uns ja gar nicht mit langen Begrüßungen auf. Ich werde das Pfeifenkraut vorstellen. Wir rauchen heute von Bibo, The Other Brother. Das ist auch ein Dan Tobacco Tabak. Den hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon diese Manufaktur, als wir aufgenommen haben. Ihr hört das ein bisschen später, aber wir haben letzte Woche aufgenommen. Und ja, an dem Namen Bibo könnt ihr ja vielleicht schon ein bisschen erraten, worum es heute ein bisschen gehen könnte. Richtig. Simon, wie schmeckt er dir?
Hallo?
Hallo?
Guten Tag, hallo?
Hallo?
Hallo? Ja?
Hier? Ja.
Hallo? Hallo? Max?
Ja.
Hallo? Max zu Diensten. Guten Tag. Hi. Ich habe gehört, hier werden Leute gesucht zu irgendwelchen Verköstigungen und Besprechungen. Ja, ich habe gedacht, ich habe das Zeichen an der Tür gesehen, habe gedacht, ich komme mal rein. Und ja,
jetzt du kannst bin ich du das hier. Kurz erklären. Hallo, Max?
Ah ja, ich habe den Max eingeladen. Aber ich habe dir nichts gesagt, weil ich dachte, das ist, du sagst nein und dann. Max, schön, dass du da bist.
Oha, jetzt wurde ich jetzt. Simon mag mich nicht mehr, deswegen hast du ihm nichts gesagt.
Ja, doch, Simon doch ist schon, generell im Moment ein bisschen Anti-Leute. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun.
Das kommt jetzt etwas unerwartet, aber schön, dass du da bist. Ja, also ich mag das Pfeifenkraut. Es hat eine Honignote, da hätte ich jetzt vom Namen her auch ein bisschen mit gerechnet. Geht schön an und ich finde auch ein sehr vollmundiger Geschmack im Rauch.
Schönen guten Abend.
Hallo?
Habe ich da vollmundiger Geschmack gehört? Da bin ich doch direkt mal reingekommen. Euch und eurer Familie und allen Podcasten von euch zu dienen.
Jetzt sind wir schon zu viert.
Tim, wird das heute eine Überraschungsparty?
Das ist bereits eine Überraschungsparty.
Hallo Jens, wo kommst du denn her?
Ladung. Die Tür stand offen und ich habe das Zeichen an der Tür erkannt.
Ach stimmt, verdammt, die habe ich vergessen zuzumachen.
Was für ein Zeichen, können wir mal die Türe schließen. Ja Tim, wie ist es? Also jetzt ja, schön, dass du auch da bist. Ja nett, dann sind wir heute zu viert. Tim, wie ist es denn bei dir mit dem Pfeifenkraut?
Ja, also ich finde, es riecht ein bisschen weniger nach so Pflaume und so als das letzte, was wir hatten, aber schon ein bisschen, oder? So irgendeine Honigsüße oder sowas ist drin. Das würde ich schon sagen. Irgendwas so Fruchtiges, aber nicht so Erdbeere, sondern eher irgendwie sowas Festeres. Melone, ja, vielleicht Melone.
Also Honig, okay. Da bin ich relativ klar dabei. Ich habe einen Witz gehört, dass man Whisky-Tastings immer alle möglichen Sachen aufzählt und am Ende sagt dann ein bisschen Vanille.
Mhm.
Insofern, ich behaupte.
Oder Rosmarin. Rosmarin.
Ja.
Guten Tag. Gehört das Zeichen an der Tür zu euch? Ich hoffe, ich bin hier richtig.
Tim.
Ah, stimmt. Louis kommt auch noch. Wollte ich dir nur sagen.
Achso. Okay. Ja, Louis. Schön, dass du auch dabei bist.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin gespannt.
Ja, ich habe mit. ich habe gar nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Okay, ich würde sagen, wir bringen jetzt irgendwie noch das mit dem Pfeifenkraut über die Bühne einigermaßen seriös und dann versuchen wir das irgendwie noch mit dem Getränk zu machen und dann schauen wir mal, was wir heute machen.
Hallo? Seid ihr alle schon da?
Und Mio kommt auch, der kommt jetzt.
Ja, also ich wusste nicht, dass ihr schon mal vorgegangen seid. Ich dachte,
du kommst nie zu spät. Ebenso wenig zu früh.
Ey, ja, das stimmt, aber du weißt ja, Deutsche Bahn und so.
Ja, Mio, schön, dass du auch da bist. Und Tim, jetzt mal, ich weiß, vielleicht willst du mich nicht spoilern, aber kommt noch jemand? Oder?
Ich will ja mal nicht so sein. Nein, das sind alle. Wir sind heute zu sechs, Simon.
Wir sind zu sechs. Ja, freut mich, liebe Freunde, dass ihr gekommen seid. Ganz zufällig und unerwartet uns in unserem Podcast besucht und beim heutigen Thema unterstützen werdet. Wie ihr im Eingang schon erwähnt, wollen wir ganz kurz ein C-Tief eintauchen. Und wir haben gedacht, das kann man vermutlich nicht besser machen als zu zweit. Aber Tim hat offensichtlich andere Gedanken gehabt. Der hat sich vermutlich gedacht, na, für das Thema da mal die komplette Bandbreite und Expertise auffahren. Und Tim, ja, willst du ein bisschen was dazu sagen, wo es heute hingehen könnte? Ob wir vielleicht in ein Abenteuer starten, ein neues?
Ja, ich denke mal vielleicht so ein bisschen back to the roots, zurück ins Auenland. Wir haben ja jetzt eine etwas kürzere Reihe gemacht zum Thema der Herr der Ringe. Wir hatten ein paar Abschweifungen in die eine oder andere Richtung, das ist auch.
Also unsere Herr der Ringe-Reihe ist quasi so kurz geworden wie die Hobbit-Reihe von Peter Jackson.
Sozusagen. Wir hoffen nicht, da kommen wir später zu.
Auch besser als der dritte Film.
Ja, das werden die Historiker beurteilen. Nein, und deswegen dachten wir gehen zurück zum Hobbit und starten doch mit dem. Und weil wir ja nicht die Ersten sind mit dieser Idee, sondern es Leute gibt, die diese Bücher bereits besprochen haben oder zumindest schon den Anfang besprochen haben, haben wir heute ein paar Gäste, die uns da ein bisschen bald zur Seite stehen.
Und uns quasi erklären, wie macht man das eigentlich richtig?
Richtig.
Bevor wir am Ende möglicherweise so lange brauchen wie mit dem Herrn der Ringe.
Ganz nach no pressure, gell?
Ganz nein. Nach dem Motto, man braucht Leute mit Verstand für diese Abenteuer, was auch immer, Geschichte.
Ja, aber Jens, dann wirst du garantiert nicht ausgewählt.
Ja. Hervorragend.
Sehr schön. Ich merke, wir haben eine tolle Stimmung in der Runde. Herzliches Dankeschön, dass ihr euch die Zeit nehmt, um bei uns zu sein. Und bevor wir zum Bier kommen, stellt euch doch gerne ganz kurz selber nochmal vor für diejenigen, die euch möglicherweise doch noch nicht kennen. Und Max, mach gerne mal den Anfang.
Ja, ich bin Max. Ich komme vom Ringcast, ein Fantasy-Podcast. Momentan ist bei uns gerade ein bisschen schwierig mit der Aufnahme, daher kommen nicht so häufig Folgen gerade. Aber wir haben schon der Herr der Ringe besprochen. Wir sind einmal ein bisschen in die komplette Welt der Fantasy eingefallen, könnte man sagen. Wir haben da über verschiedene Bücher gesprochen, haben viele Bücher vorgestellt, haben über Brandon Sanderson gesprochen, über Rebecca Yarros, über The Witcher, über Filme. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir gehen auch wieder ein bisschen zurück, back to the roots, so wie wir den Herrn der Ringe Kapitel zu Kapitel besprochen haben, besprechen wir momentan den Hobbit Kapitel für Kapitel. Und ich glaube, da haben wir auch nur noch 60 Seiten oder so vor uns. Also ist nicht mehr so viel, was wir zu besprechen haben. Genau. Und ich bin einer von dreien. Genau.
Ja, schön, dass du hier bist und das rote Buch nehme ich jetzt mal vorweg, weil ich euch gerne als Gesamtes ansprechen möchte und in welcher Reihenfolge ihr euch vorstellt, streitet euch drum.
Okay, ja, ich bin Luis, ich bin einer von dreien und genau, wir haben den Hobbit besprochen und sind jetzt am Ende vom Herrn der Ringe und ja, das ist so unsere Podcast-Geschichte bis jetzt.
Ja, und ich bin der Mio und ich kann nichts hinzufügen, was Louis sagt.
Und ich bin Jens, der Papa von den beiden und unsere Reise geht jetzt über 2,5 Jahre und ja, komm, wir kommen jetzt auch zum Ende dessen, was ihr vor wenigen Wochen erreicht habt, das Ende des Herrn der Ringe. Und wenn ich das noch sagen darf, was ihr bisher gemacht habt, auch mit ExpertInnen einzuladen zu verschiedenen Themen, finde ich auch ganz großartig. Macht auch Spaß.
Super, auch an euch. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Und an der Stelle dann an dich auch nochmal danke für das Feedback. Das werden wir versuchen aufrecht zu erhalten. Also
eine Folge haben wir zumindest ja schon noch geplant.
Genau. So im Freundesbekanntenkreis laufen dann ja doch diverse Menschen rum, die irgendwelchen Berufen nachgehen. Und die ein oder andere sind halt auch nicht zu scheu, dann zumindest mal am Mikrofon bei uns vorbeizuschauen. Und wir kriegen auch noch raus, was ihr für Berufe habt. Insofern Schüler. Erwartet unser Kommen, aber wir verraten nicht wann, ansonsten werden wir drauf festgenagelt und das klappt nicht.
Ja, ich glaube, Schulen gibt es gar nicht in Mittelerde irgendwie, ne? Das
da
kriegt man so
mal,
gar nicht mit,
da
dass irgendwer
mal eine Folge
mit gebildet
Julius
wird.
Drüber machen. Das
noch nie gehört von Schulen in Mittelerde auf jeden Fall.
ja, wir haben ja wie üblich auch ein Getränk und weil wir ein bisschen vorgeplant haben, ausnahmsweise mal, haben wir ja auch zwei Flaschen durch die Republik versandt. Dass ihr, sofern ihr mögt und sofern ihr dürft, das gerne mit uns mitverköstigt. Und ja, Tim, möchtest du vorstellen? Soll ich vorstellen? Sollen unsere Gäste vorstellen?
Also ich habe ja schon den Tabak gemacht. Ich finde, ich habe meinen Job heute schon erledigt.
Okay, das heißt ich, okay.
Den Ball spiele ich einfach mal zurück.
Einverstanden. Wir haben eine wunderschön designte 0,3er Flasche mit, ja, so ich würde sagen, einer flüssigen Natur. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Flusslandschaft mit Bäumen daneben. Das ist von Kehr wieder der Kreativbrauerei, das Prototyp New Style Lager. Und da wir auch immer einen thematischen Bezug herstellen, haben wir uns gedacht, so, ein Prototyp für Tolkiens Herr der Ringe ist der Hobbit ja so ein bisschen, denn da ist ja der Hobbit erstmals beschrieben. Und dann haben wir uns natürlich auch noch den Prototyp des Hobbit-Podcasts eingeladen und einen Prototyp des Fantasy-Podcasts und einen Prototyp in Wir kriegen alles irgendwie erklärt, unabhängig davon, ob es am Ende plausibel ist, sind wir selber. Also passt das.
Ich dachte eigentlich, das machen wir nur, weil das Lager sich quasi auf Bilbos Speiselager bezieht, was dann ja geplündert wurde.
Das ist noch viel besser als das, was
Flasche
ich gesagt
Ende
habe.
Der Folge ja auch leer ist. Nein,
wenn ich da kurz eine Anmerkung machen kann. Das ja. Sieht ein bisschen ähnlich aus. Ich halte es jetzt mal für euch in die Kamera.
Oh,
genau,
mein recht.
Hobbit.
Oh, du hast recht.
Ja, mein Hobbit-Cover.
Das Max, wussten wir.
Ich habe es jetzt leider nicht die erste. Irgendwo habe ich noch die Erstausgabe, auf, also die aussieht wie die Erstausgabe. Aber ich habe es jetzt leider nicht mehr gefunden und ich meine, das würde auch so aus.
Ja, ganz genau. Auch das dachte ich bei dem Cover, bei dem Label, dass es wirklich Hobbit-Bild ähnlich ist. Also passt sehr gut, in mehrerer Hinsicht. Hervorragend.
Guck mal, Tim, wie geschickt ich diesen Ball quasi zu unseren Gästen gespielt habe, die hier direkt den besten thematischen Zusammenhang herstellen.
Jetzt bekommen wir nur ein Problem, wenn es schmeckt wie 1420er, weil dann wären wir in der hobbitischen Zukunft. Das geht nicht.
Das stimmt.
Gibt keinen Fall. Früchte, das 1420er ist unvergleichlich, aber ich würde sagen, ich weiß nicht, Tim, hast du schon getrunken?
Ja. So. Aber trotzdem.
Dann würde ich einfach mal behaupten, erstens auf Tolkien, mit dem wir sehr viel Freude haben dürfen und dann auf einen schönen Abend unter Freunden.
Ja, Prost.
Und auf euch.
Skoll.
Ich höre schon, Mio schmeckt's eher nicht. Nein, kleiner Spaß. Mio hat natürlich nichts getrunken, er musste nur gut husten. Ja, Jens, magst du vielleicht mal anfangen? Wie nimmst du es wahr? Wie schmeckt es dir? Das Interessante ist, wir kommen heute ja auch und aus wirklich unterschiedlichen Bierregionen Deutschlands.
Also ich nehme mal vorweg, dass es mir im Ergebnis tatsächlich gut schmeckt. Ich finde ganz spannend, dass es wirklich so eine fruchtige, deutlich fruchtige Note hat. Also das finde ich ein bisschen spannender vom Geschmack her. Ich trinke es allerdings auch in der Variante warm. Ich habe es nämlich gerade ausgepackt, hier quasi live on camera. Und insofern habe ich es nicht gekühlt. Und das ist ja dann für die Geschmacksentwicklung nochmal ein bisschen eine Veränderung. Schmeckt mir wirklich gut. Bitter ist es überhaupt nicht, finde ich. Aber die fruchtige Note finde ich super.
Max, ja, wie sieht es bei dir aus?
Als hätten wir uns abgesprochen. Ich habe es nämlich, also ich habe es ja bekommen und der erste Weg war in den Kühlschrank, wie ich Simon geschrieben hatte. Und mich, also zusammengefasst erstmal, mir schmeckt es auch sehr gut. Ich mag das, wenn das Bier jetzt nicht ganz so bitter oder malzig ist, obwohl ich das, wenn ich weiß, okay, es ist so eins, mag ich das auch. Aber diese fruchtige, ist wirklich sehr fruchtig. Also das schmeckt mir auch überraschend gut. Ist jetzt nicht so, was so ein typischer Biergeschmack ist. Es nicht. Es ist schon sehr fruchtiger und nicht so gehaltsvoll. Also das ist jetzt nicht so, als hätte man, keine Ahnung, ein Laib Brot gerade gegessen oder sowas, sondern ja, es ist einfach leicht.
Ich würde fast sagen, es ist sogar ein bisschen trocken, ist irgendwie ein schlechtes Adjektiv, wenn man versucht, ein Getränk zu beschreiben, aber irgendwie ist es so, es ist so ein bisschen trocken und fruchtig gleichzeitig. Es ist so, es hält nicht so lange nach, so, ne? Sondern es ist eher so, kommt mit den Geschmäckern und geht dann wieder.
Ja, diese Malzigkeit, Hefigkeit oder generelle Süffigkeit, die so ein Bier oder auch Bitterkeit ja im Nachgang manchmal noch hat, hat es wirklich nicht. Also ich würde es auch als fruchtig und leicht bezeichnen. Da bin ich total bei euch und ich habe mal geguckt, das hat 5,9 Volumenprozent. Das hat mich jetzt doch ein bisschen überrascht. Ich hätte es echt leichter eingeordnet. Aber ich würde sagen, da haben wir riesen Glück gehabt mit dem Bier, weil erstens, es schmeckt uns allen. Und zweitens, die Beschreibung fruchtig fiel, das haben wir hier häufig.
Das hatten wir lange
das
nicht.
Das ist ja fast so ein wandelndes Klischee, aber das haben wir jetzt, glaube ich, beim Getränk länger nicht gehabt. Insofern, es freut uns sehr, dass es euch schmeckt. Es freut uns auch, dass es uns schmeckt. Und um diesen Verköstigungsteil jetzt nicht noch weiter ausarten zu lassen, obwohl man ja sagen muss, dass wir viel Begrüßung davor gemacht haben, steigen wir jetzt ins Thema ein.
Hör die Ringe dank seinen Steady-Unterstützerinnen. Freundschaftliche Reiseberatung, konspirative Abenteuerplanung. Klopf, klopf, wer ist da? Wer Portkatze da? Packt eure Taschentücher ein, wo ein Buch dein Weg. The writing on the wall, hör die Ringe an und der Wackertaschen-Protest.
Freundschaftliche Reiseberatung.
Hör die Ringe, ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen, Anregungen? Dann nehmt Kontakt auf. Das geht erstens über Instagram unter Hör die Ringe, zweitens www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge, drittens per Mail an langgrundblatt@web.de.
Ja, ganz basic und als schlechter Gastgeber, Tim, würde ich dich direkt mal zuerst fragen. Was ist denn der kleine Hobbit überhaupt? Machen wir eine Kurzbeschreibung. Also du könntest jetzt zum Beispiel sagen, ein Buch.
Es ist ein Buch tatsächlich.
Wunderbar. Über das wollen wir heute reden.
Stichwort gegeben.
Sehr gut.
Und wir haben uns ja extra Experten eingeladen. Nein, komm, bitte red weiter.
Achso, okay. Ja. Kann es aber mal kurz machen. Also Kleiner Hobbit ist das Buch, das wir jetzt vielleicht demnächst ein bisschen mehr besprechen wollen. Beziehungsweise wir werden, denke ich, schon beim ursprünglichen Konzept bleiben, dass wir jetzt uns immer so ein paar interessante Themen rauspicken und die dann besprechen. Wir machen also weiter Rosinenpicking, wie ihr das von uns kennt. Das erste Buch, was Tolkien so als Unterhaltungsbuch geschrieben hat, könnte man vielleicht sagen. Also es gibt sicherlich auch frühere Schriften, aber der ist so das erste als, ist das ein Roman, könnte man schon so sagen, rausgekommenes Buch. In der ersten deutschen Übersetzung heißt das Buch meines Wissens nicht Der kleine Hobbit, sondern Der kleine Hobbit und der große Zauberer. Der Name ist aber relativ schnell rausgeflogen, der zweite Teil des Namens. Und dann wurde irgendwann da der Hobbit drauf. Ihr werdet es vielleicht, wenn ihr es lest, in zwei Versionen finden. Es gibt nämlich auch da zwei Übersetzungen, auch eine von Wolfgang Kriege und dann gibt es auch eine deutlich ältere von Scherf.
Gut, und dann würde ich gerne einmal ein Meinungsbild einholen. Und die erste Frage, die ich dazu hätte, ist der Hobbit ein Kinderbuch? Liebes rotes Buch, wie ist da euer differenziertes, individuelles Meinungsbild?
Also wir haben da ja bei unserer Besprechung zu, haben wir, glaube ich, da ausführlich auch zum Teil gesprochen darüber. Und ich würde sagen, dass es schon auf jeden Fall ein Kinderbuch ist. Ich war das erstmal 8 oder so, als ich das gelesen habe. Deshalb, und ich konnte es damals super lesen. Ich habe super gut verstanden. Mir hat super viel Spaß gemacht. Allein deshalb würde ich schon sagen, dass man es auf jeden Fall als Kinderbuch betrachten kann. Und es hat in verschiedenen Kapiteln Momente, die so in einem Nicht-Kinderbuch nicht stehen würden. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Kinderbuch. Und es wurde ja auch, glaube ich, als Kinderbuch geschrieben von Tolkien.
Ich finde genauso, dass es ein Kinderbuch ist, da es eben diese humorvollen Momente hat und auch diese Erzählweise von einem Kinderbuch. Ja. Und der Herr der Ringe ist nochmal ganz deutlich anders als der Herr der Ringe. Ich meine, nee, der Herr der Ringe ist ganz deutlich anders als der Hobbit.
Wenn man, ja, die Frage ist ja, was ist ein Kinderbuch? Also ein Kinderbuch in dem Sinne, dass es Kinder gut lesen können, auf jeden Fall. Ein Kinderbuch in dem Sinne, dass es nur Kinder interessant finden, auf keinen Fall.
Ja.
Weil es ja für auch erwachsene Leser wirklich einfach eine gute Geschichte ist. Und wie das ja auch bei manch anderen Kindergeschichten ist, man vielleicht den einen oder anderen humorvollen Aspekt erst vielleicht später so richtig mitbekommt oder so. Und das, finde ich, zeichnet die Geschichte auch aus. Und wenn ich so einen ersten Punkt einbringen kann, ich fand ja auch die Geschichte, wie dann das Buch tatsächlich in den Verlag kam, ganz schön, weil ja der Verleger Stanley Unwin seinen Sohn, den damals 10-jährigen Sohn, um eine Rezension des Buches bat und der empfahl das Buch für, also natürlich für Kinder, die unter 10 Jahre alt sind, weil er damit wahrscheinlich größer wirken wollte, als er da irgendwie ist, so mit 10. Fand ich aber eine ganz süße Geschichte einfach für den Anfang dieses Werkes.
Max?
Ich habe bezüglich dem, das, was Jens gesagt hat, finde ich eigentlich eine sehr gute Adaption, weil ich habe mir so gerade eben gedacht, also wenn ich 80 bin, würde ich das Buch auch noch lesen. Und ich habe es, glaube ich, das erste Mal angehört. Ich lese ja nicht viel, ich höre eigentlich immer alles an. Ich weiß es nicht ganz genau, da war ich aber auch so 11, 12. Muss sagen, ich habe mit dem Herrn der Ringe angefangen und den Hobbit erst später mitbekommen, dass es eigentlich eine Vorgeschichte sozusagen gibt. Und ich finde es immer noch jetzt auch als, na, jetzt wo ich ein bisschen in die Jahre gekommen bin, dass es halt immer noch ein schönes Buch ist und auf keinerfalls ein nur für Kinder geeignetes Buch, aber auf jeden Fall für Kinder geeignet. Und wir machen es, haben es ja jetzt zum Beispiel auch bei uns in den Folgen gemacht. Wir haben es das rote Buchfrage genannt, wir immer am Ende des Kapitels gesagt haben, würde ich dieses Buch so oder dieses Kapitel so meinen Kindern normal vorlesen? Wenn ich jetzt, wenn die Kinder noch nicht selber lesen oder wenn man es, keine Ahnung, als Familienabend sozusagen macht. Und bei den meisten Sachen sind wir eigentlich fast bei jedem Kapitel sind wir darauf gekommen, das würden wir so lassen. Ich glaube, Jens, wir hatten damals da auch auf den Tolkien-Tagen darüber gesprochen gehabt, wegen der Fantasie der Kinder, dass sie auch, wenn man das jetzt als Erwachsener liest, dass man vielleicht manche Sachen ganz anders auffasst als ein kindlicher Verstand. Und das weiß man ja ganz letztendlich gar nicht. Ja.
Wunderbar. Ich bin total begeistert, was ihr alles vorbringt, auch an natürlich sehr unterschiedlichen Perspektiven, sage ich jetzt mal alterstechnisch. Wir haben ja jetzt hier wirklich das große Privileg, eine sehr große Spanne abzudecken. Und da auf der einen Seite natürlich dann jeweils die subjektive Meinung zu haben, aber halt auch aus der entsprechenden Altersspanne raus. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Wir machen uns schon mal fleißig Notizen, was wir dann möglicherweise auf unserer Reise durch den Hobbit möglicherweise etablieren oder auch mal genauer beleuchten. Da sind auf jeden Fall sehr spannende Dinge vorbei. Tim, wie würdest du denn dich zu der Frage äußern?
Ich würde schon, also ja, vielen kann ich mich auf jeden Fall anschließen, weil am Ende, was ist ein Kinderbuch? Ein Buch, was für Kinder irgendwie geschrieben wurde und das ist es dann doch, weil es natürlich viel, jetzt vielleicht nicht das Buch als Ganzes, aber viele dieser Geschichten sind ja für Tolkiens Kinder von ihm selber auch geschrieben worden. Und insofern ja, natürlich, aber ich finde schon, dass das Buch dann am Ende irgendwie auch ein bisschen mit seinem, ja, es ist halt auch ein bisschen erwachsener geworden und hat dann irgendwie den Weg in den Gesamtkosmos gefunden. Und auch das ist, glaube ich, ganz gut gelungen und auch das macht es, glaube ich, nicht zu einem ganz klassischen Kinderbuch. Die meisten haben nicht so Vorgeschichten wie das Zimmerillion.
Auch ein interessanter Aspekt. Ich erinnere mich ganz dunkel daran, dass mein Vater mir das Buch mal vorgelesen hat. Und da ich als Kind, als ich dann lesen gelernt hatte, sehr viel selber gelesen habe, muss ich da unter 7 Jahre alt gewesen sein. Ich bin mit 7 eingeschult worden und habe sehr zügig lesen gelernt. Insofern, ich denke, das mit dem Kinderbuch kann man bejahen. Und was ich mir bei den Erzählungen und Überlegungen von euch gerade gedacht habe, dass es halt auch einen breiten Kosmos anspricht, Max, dass du das auch als 80-Jähriger noch lesen würdest, ist das vielleicht ein Buch, was dann das Kind im Erwachsenen auch auf dieser Ebene noch so ein bisschen anspricht, weil, also es ist ja offensichtlich eher für Kinder geschrieben, als dass das jetzt Erwachsenenliteratur ist. Ist das etwas, was wir, wo wir dann so ein bisschen zurück assoziieren, oder ist das etwas, was wirklich, ich sag mal, relativ alterslos ist?
Ja, ein guter Punkt. Ich glaube, ist wahrscheinlich ein bisschen beides. Also, dass es so diese, so eine kindliche Unbeschwertheit vielleicht in einem nochmal so adressiert. Ich würde aber schon auch sagen, was es auch für Erwachsene einfach auch als Geschichte per se interessant macht, ist eben das, was Tolkien ja ausmacht. Das ist das ganze Worldbuilding als Beispiel, was da ja auch seinen Anfang nimmt. Die Geschichte ist einfach in sich konsistent und stark. Und es gibt so Elemente, insbesondere im Erzählen, die es ja so kindlich machen. Also, dass der Erzähler eigentlich den Lesenden immer wieder direkt anspricht. Das, finde ich, zum Beispiel klassifiziert den Hobbit nochmal anders, als das beim Herrn der Ringe ist. Und immer wieder so aus der Geschichte eigentlich ausbricht und so eine Art von Kontextualisierung der Lesesituation macht. Und irgendwie sagt, stellt euch das mal vor. Das passiert in einem Erwachsenenbuch eigentlich nicht. Aber die Geschichte, wie sie erzählt ist, ist, also Tolkien ist ja auch stark von mittelalterlicher Literatur geprägt und am Ende des Tages sagt er das ja auch. Er wollte Geschichten von ähnlicher Art, könnte man sagen, schreiben. Und die sind ja auch mitnichten für Kinder. Also die, der Inhalt der Geschichte und die Art, wie die Geschichte konstruiert ist, sind einfach gut. Und das ist keine Altersfrage.
Und ich glaube, man könnte es vielleicht auch so sagen, man hätte die Geschichte sicherlich auch als, sag mal, klassische Erwachsenenliteratur schreiben können. So im Nachhinein, natürlich, die Geschichte ist anders gewachsen, ne? Aber so das hätte wahrscheinlich auch funktioniert im Gesamtkosmos. Und das spricht ja dafür, dass es da mehrere Ebenen gibt, dass du die Geschichte auf verschiedene Arten erzählen könntest, wenn du wolltest. Könntest du da das sicherlich auch in diesem eher epischen Stil wie der Herr der Ringe machen?
Spannender Aspekt. Also wirklich von euch beiden. Ich würde weitergehen, vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, denn Tim und ich versuchen ja so ein bisschen rauszufinden, wie geht man das Ganze am besten an, worauf muss man achten etc. Und das wäre dann auch meine Frage, der kleine Hobbit, worauf muss man achten, wenn man den durchgeht? Luis und Mio, wollt ihr uns da mal erzählen, was war da für euch wichtig und was fändet ihr, würdet ihr uns empfehlen, worauf wir achten, wenn wir durch den Hobbit gehen?
Also für mich war es so, ich glaube, ich habe ihn da das zweite Mal gelesen, bei uns im Podcast. Und für mich war es so, dass ich dann nochmal wirklich versucht habe, die Bilder zu sehen, die ich beim ersten Lesen gesehen habe. Und das dann auch möglichst viel versucht habe zu erklären, ne? Also da noch die eigene Kreativität, wie das beschrieben ist und dass man sich da wirklich reindenkt, das hat mir das Lesen nochmal viel spannender gemacht, da nochmal möglichst versucht, weil ich die Filme damals auch noch nicht so oder ja, so viel geguckt habe. Ich glaube, damals hatte ich den ersten Hobbit-Film geguckt. Deshalb, da war ich noch eher so, dass ich da noch wirklich gut denken konnte, ja, wie fand ich das damals, als ich das erste Mal gelesen habe. Genau, das finde ich eins und einfach so ein bisschen Was ich immer ganz lustig finde, diesen unterschwelligen Humor zum Teil, den Tolkien damit einfließen lässt. Das finde ich super.
Klasse.
Ja, eigentlich hast du, Luis, gerade genau das gesagt, was ich auch unter anderem.
So große Einigkeit da anscheinend.
Was ich interessant finde, wenn man jetzt, was jetzt gerade, wo Luis das gesagt hat bezüglich der, des Humors, der gemacht wird. Ich weiß nicht, ob ich hoffe, ich greife jetzt nicht in der Folge vorweg, aber dieser Humor, der letztendlich im Hobbit auf mehrere Charaktere umgewälzt wird, den finde ich, findet man im Herrn der Ringe eigentlich hauptsächlich nur in zwei Charakteren wieder, und zwar hauptsächlich in Sam und in meiner Meinung nach auch Pippin. Aber Pippin hat leider nicht so eine große Rolle wie Sam. Und das finde ich dann, deswegen macht es auch für mich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, diese Charaktere auch irgendwie ein bisschen nicht greifbarer, sondern ja, eine gewisse Sympathie entsteht da doch noch mehr durch diesen Humor, der letztendlich mitgeliefert wird. Und so geht es mir halt auch bei den beim Hobbit da finde ich jegliche Charakter, der vorkommt, sehr sympathisch, auch wenn ich meiner Meinung nach der Zwergenhaufen ein bisschen ja schon ein kleiner Kindergarten manchmal ist.
Jeden?
Hauptsächlich, ja. Also ich nehme jetzt nicht zu viel. Also gut, bei uns in der Folge haben wir es letztendlich, es ist so ein richtiger Zwergenkindi.
Wenn ich noch was dazulegen darf, ich glaube,
immer
was
gerne, einfach immer raus damit.
Wenn man, also jetzt insbesondere für diejenigen, die den Herrn der Ringe zuerst gelesen haben, fällt mir beim Ringcast durchaus auf, wenn ich mir das eure Besprechung dazu anhöre, ist die Erwartungen an die Erzählweise, sich darauf einzulassen. Eben, wir haben eben mal darüber gesprochen, dass es ein Kinderbuch ist, und das ist, Max hat es gerade angesprochen, der Humor, der da ist, diese Erzählweise, die den Leser direkt anspricht und eben auch ein Stück weit vielleicht eher das Kind im Leser anspricht. Sich darauf einzulassen und nicht diese epische Erzählform des Herrn der Ringe zu erwarten, sondern eher eine humorvolle Art und Weise. Wenn man da sich darauf einlassen kann, hat man ganz viel Spaß mit dem Buch. Wenn man die Epicness vom Herrn der Ringe, auch in der Erzählweise, in der Artikulation erwartet, dann kann man vielleicht sogar einen Ticken enttäuscht werden. Ich werde das eigentlich nicht, weil ich mich da super drauf einlassen kann. Ich merke aber, dass es anderen anders geht.
Ja, ich weiß, auf wen du anspielst.
Ja, deshalb sage ich das, weil dir die Frage für eure Reise ist, wie solltet ihr auf dieses Buch gucken?
Es ist ja total klasse, dass da bei euch im Großen und Ganzen Einigkeit herrscht. Weil Jens, was du sagst, ist ja im Endeffekt der Tipp, den deine Söhne uns auch schon gegeben haben, was das halt gemacht hat, assoziiert hat und wo das Ganze halt dann schön zu beobachten ist. Und ich habe mir jetzt auch das Hörspiel in Vorbereitung quasi auf die Folge und den Hobbit selber angehört. Und das, was Luis da eben beschrieben hat, die Filme habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen, aber das fand ich total spannend. Das ist etwas, was beim Herr der Ringe nicht mehr so gut klappt bei mir leider. Aber als ich mir den Hobbit dann angehört habe, habe ich es auch tatsächlich so deutlich andere Bilder im Kopf gehabt, als der Film sie liefert. Und da habe ich eine ziemlich große Freude dran gehabt. Einmal ob der Tatsache, dass das scheinbar in meinem Kopf dann so läuft. In der Bildgebung, aber halt auch, weil es ein Erleben ist, was ich beim Herr der Ringe nicht mehr so habe, weil da halt wirklich vieles durch den Film geprägt ist. Was in dem Fall vielleicht auch tatsächlich daran liegt.
Ist die Frage, jetzt spricht das für das Buch oder gegen den Film, ne? Also den Hobbit.
Ich würde da gar nicht ein dafür oder dagegen sprechen haben, sondern ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich die Herr der Ringe-Filme gesehen habe, wovor ich das Buch gelesen habe, obwohl ich auch da im Buch halt dann teilweise andere Bilder im Kopf habe. Aber beim Hobbit ist das Ganze auch bei mir dann noch irgendwie etwas freier im Kopf. Und da muss ich auch sagen, das macht mir echt Spaß. Tim, wie ist es bei dir?
Mir geht das im Großen und Ganzen ähnlich. Diese Frage der Erzählweise ist am Ende ja auch eine, die so ein bisschen über diesen Filmen steht, ne? Weil das ist ja so ein bisschen auch genau, was Peter Jackson versucht hat, aus diesem, nennen wir es jetzt mal Kinderbuch, einen epischen Film im Stile des Herrn der Ringe zu machen. Ob das jetzt gelungen ist oder nicht, da müssen wir uns jetzt gar nicht drüber unterhalten, aber das ist, spricht natürlich so ein bisschen dafür, dass es zumindest im Ansatz möglich ist, dass das Buch viel hergibt, was gar nicht im Buch steht, sondern gerade auch durch der Kosmos, der drumherum ist, lässt sich da immer viel tiefer nochmal in die einzelnen, sagen wir mal, sehr oberflächlichen Kinderbuchartikel, Kapitel reinspringen. Ob das jetzt die Elben sind, ob das der aus Sauron im Düsterwald zum Beispiel ist, ob das die Zwerge sind mit ihrer ja doch sehr umfangreichen Vorgeschichte, das untermauert diese Geschichte irgendwie immer noch.
Interessant. Nochmal so eine Rundfrage. Tim hat das ja schon erklärt, wir gehen nicht Kapitel für Kapitel durch. Das Konzept ist gut, keine Frage. Aber wir bleiben da, glaube ich, einfach bei dem, was wir können an der Stelle und gucken einfach so, was fällt uns Spannendes ein, was finden wir selber interessant und darüber reden wir. Aber auch da hätten wir gerne so ein bisschen Input von euch. Natürlich haben wir unsere kleine Liste, wo auch immer sie aktuell ist. Wir finden sie bestimmt.
Du musst nur Dunland in den WhatsApp-Channel
eingeben. Das funktioniert aber beim Hobbit nicht mehr.
Vielleicht sollten wir das beim Hobbit auch hinschreiben. Aber ja, für den Herr der Ringe, das ist richtig. Bei Dunland taucht die Liste auf. Was würdet ihr sagen? So, Mio, hast du vielleicht 2, 3 Lieblingscharaktere im Hobbit? Und wo würdest du sagen, ey, passt mal auf, die solltet ihr auf jeden Fall in einer Extra-Folge oder Charakterfolge machen.
Also ich finde ganz cool tatsächlich 2 Charaktere, nämlich erstens Beorn.
Wusste ich.
Ein richtig, richtig tolles Kapitel. Und dann Bart. Keine Ahnung, wie man den nennt, aber den Bogenschützen von Seestadt. Ja.
Mhm.
Die beiden fand ich ganz cool.
Das ist ja schon mal eine super interessante Wahl, weil es ist kein einziger Zwerg dabei. Und ja, kein Hobbit.
Das ist wirklich spannend. Ja, wunderbar. Luis, wie sieht's bei dir aus? Wo sagst du, da müssen wir auf jeden Fall mal genauer hingucken?
Ich muss sagen, also eigentlich gefallen mir viele Charaktere, auch Beorn, wie Mio gesagt hat, gefällt mir super. Boah, bei den Zwergen, ich fand Fili und Kili immer super. Ich finde, es bietet sich aber auch an, im Hobbit über den Drachen zu reden, weil der Drache vorkommt und in den Geschichten eigentlich nicht so doll von Tolkien im Herr der Ringe zum Beispiel. Deshalb bietet sich das, finde ich, dort sehr an. Und genau, über die Zwerge, Fili und Kili zum Beispiel, aber auch über Thorin zum Beispiel, der Anführer der Fahrt. Und da kann man ja bestimmt auch super in die Geschichte eintauchen, in die uralte Zwergengeschichte.
Spannend. Ich muss ehrlich sagen, also gut, auf Beorn hätte ich vielleicht getippt, dass das irgendwie kommt, aber auch ich stelle fest, auch da ist jetzt noch kein Zwerg gefallen. Max, die gleiche Frage an dich, nur so fürs Protokoll. Es ist auch okay, irgendwie hier Zwergennamen zu... Ach, Moment, du hattest Thorin gesagt.
Ja, hat er.
Mein Fehler, den sehe ich nur so als Teilzeitzwerg, aber Mio, grätsch ruhig einfach dazwischen.
Mir würde noch jemand einfallen. Diesmal ist es ein Zwerg, Balin. Balin, finde ich.
So, Max.
Bei Beorn muss ich mich anschließen, weil es einfach ein Charakter ist, der, finde ich, das Buch ziemlich prägt. Auch wenn er jetzt nicht, weiß ich, wie lange vorkommt, aber doch eine markante Stelle wir hier haben. Dann würde ich sogar sagen, einfach weil ich ich sag's einfach raus, weil ich die Folge gerne hören würde, wo ihr Thranduil ein bisschen näher durchleuchtet. Weil das jetzt eher für mich ein Charakter ist, der zwar angerissen wird, aber seiner Tiefe nicht ganz gerecht wird. Den könnte man ruhig mal ein bisschen näher durchleuchten. Und klar, es muss auch natürlich eine Folge über Bilbo geben, also wenn's das nicht
gibt. Sechster Charakter, der genannt wurde.
Ja. Finde ich das schon ein bisschen schwach.
Stimmt, Bilbo.
Jens, gleiche Frage. Ich hoffe, man hat dir deine Charaktere jetzt nicht schon quasi abgegrast.
Naja, doch, natürlich. Also da waren natürlich ein paar Hotpicks dabei, auf jeden Fall, die ich auch genannt hätte. Aber wer auch beleuchtet werden muss von euch, und zwar ganz ausgiebig, ist Gandalf. Gandalf aus dem Hobbit, auch im Vergleich zu Gandalf aus dem Herrn der Ringe, lohnt sich auf jeden Fall auch. Alleine schon das erste Auftreten ist ja ikonisch, könnte man sagen. Und diese Augenbrauen gehören auf jeden Fall von euch besprochen. Und vielleicht auch nachgezüchtet, das könntet ihr ja mal probieren.
Das wird schwer, also dass sie über die Hutkrempe hinausgucken. Also da müsst ihr einen sehr, sehr kleinen Hut tragen.
Ja, also ich glaube, da müssen wir sehr lange wachsen lassen. Aber
wir finden bestimmt jemanden, den wir dazu anstiften.
Was mir dazu einfällt, das kann ich nur empfehlen, mal den ganz alten Hobbit anzuschauen dazu. Also nicht die Peter Jackson-Verfilmungen, sondern die wirklich den Zeichentrick, wo Smaug Taschenlampenaugen hat und wo Gandalf wirklich aus dem Nichts auftaucht.
Ist das der 12-Minuten?
Nee, der geht, müsste ich nachgucken, ich glaube, der geht ein bisschen über eine Stunde, 70 Minuten irgendwas. Der ist 1978, glaube ich, ist ein Animationsfilm.
Der Ranking Bear.
Ich habe ihn auch leider nur auf Englisch und auf Spanisch, weil ich habe nur die spanische Version gefunden zum Kaufen. Deswegen habe ich El Hobbit in meinem Filmregal stehen, aber ist egal.
El Hobbit, nicht El Poco Hobbit. Aber, gut.
Aber es sind auf jeden Fall schon super interessante, weil ich glaube, dass wir die auch alle irgendwie besprechen werden.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das eine der klügsten Folgen ist, die wir jemals gemacht haben.
Wir lassen andere Leute unser Konzept machen.
Dass diese Klugheit überhaupt nichts mit uns zu tun hat, weil die komplett extern hier eingespeist wird.
Also ich sag nur so viel, falls ihr irgendwann mal diesen Film benötigt, ich wäre auch dafür bereit, mich ins Auto zu setzen und zu euch hochzufahren, um den Film mit euch zu schauen und darüber eine Folge zu machen. Ich wollte es nur mal sagen. Ich habe mich nur so halb gerade in eine Folge eingeladen, aber.
Nee, aber da finden wir sicherlich eine Möglichkeit.
Keine Sorge, wir nehmen das clever auf, dann hören wir uns das ja auch nochmal an und dann sitzen wir da mit Stift und Notizblock daneben und schreiben uns dazu dann dahinter auch den einladen und den einladen. Also, dass man hier nicht einfach dann so in die Folge reingeschneit kommt, nur weil gerade irgendeine Discord-Aktivität zufällig ist und Tim gesagt hat, ja, kommt mal vorbei. So.
Das stimmt, ja. Aber da war doch das Zeichen am...
Also ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, von allen, die ihr genannt habt, ich freue mich mit am meisten auf Thranduil, weil das ein für den Hobbit super interessanter Charakter ist, der aber eigentlich ja, sagen wir mal, zu vielleicht 10% von Tolkien selber im Buch ausgearbeitet wurde. Also er hat ja zum Beispiel noch nicht mal, der Name fällt ja noch nicht mal im Buch, sondern ist ja immer nur der Elbenkönig. Da gibt es sicherlich sehr viel Raum für Spekulationen und sagen wir mal Querverweise.
Hast du einen Charakter neben Thranduil, wo du sagst, so, ich weiß nicht, zum Beispiel Legolas?
Ja, besprechen wir Legolas jetzt nochmal beim Hobbit? Oh, ja.
Ich wollte hier nur ein bisschen
auf die Sprünge helfen. Auf die
Stänkern, ja.
Ja, ja, also ich glaube, wer jetzt noch nicht genannt ist, wir haben eben wenig Zwerge gehört, aber wir werden sicherlich zum Beispiel auch mal noch eine Dein-Folge machen, so gegen Ende dann irgendwann, ne, dass wir auch Sachen, wie auch Balin, den würde ich vielleicht sogar eher etwas später besprechen, weil das sind so die Leute, die ja dann auch im Übergang zum Herrn der Ringe nochmal eine Rolle spielen, dass die natürlich dann auch ihren entsprechenden Raum bekommen.
Apropos Herr der Ringe, das ist eine schöne Überleitung, weil der nächste Punkt, den wir hier haben, ist, und da muss man ja drauf eingehen und das muss man ja auch auf ganz vielen Ebenen auseinanderklamüsern, weil erstens, wir haben ja Filmwerk und zweitens, wir haben ja Schriftwerk und ihr habt das jeweils ja schon so ein bisschen angesprochen, also es gibt ja durchaus Unterschiede im Hobbit im Vergleich zum Herrn der Ringe. Wo liegen denn eurer Meinung nach so die klaren oder auch die wichtigen Unterschiede? Und Luis, du darfst gerne anfangen. Du hast den Herr der Ringe jetzt ja gerade frisch durch das erste Mal.
Habt ihr die letzte Folge schon aufgenommen oder kommt die noch? Also die ist ja noch nicht draußen, aber ist sie schon aufgenommen?
Nee, noch nicht. Am Samstag. Ich lasse eine schwere Frage. Was sind die großen Unterschiede? Also natürlich zu einem, der Schreibstil. Also es ist viel komplexer im Herrn der Ringe. Ich finde es viel schwieriger zu verstehen. Ich brauche da viel länger für. Die Geschichte ist länger, die Geschichte ist komplexer. Was mir auffällt, es gibt dort im Herrn der Ringe viel mehr Sachen, die mich überrascht haben, als beim ersten Mal beim Hobbit lesen. Es gibt so viele da noch ein Strang und dann da noch was und dann läuft das am Ende alles zusammen. Das hat mich total gefreut, wenn immer was zum Beispiel auch mal im Hobbit aufgemacht worden ist oder zu Beginn des Herrn der Ringe, wenn das dann zusammengelaufen ist. Und im Herrn der Ringe gibt es einfach viel mehr Handlungsstränge als im Hobbit. Das ist so, finde ich, einer der größten Unterschiede.
Miu, siehst du das genauso und hast du vielleicht noch einen zusätzlichen Punkt, wo du sagst, boah, da müsst ihr vielleicht ein Auge drauf haben?
Ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich, aber der Herr der Ringe ist einfach so komplex und dass trotzdem 30 Minuten als Hörbuch können sich länger anfühlen als eine Stunde im Hobbit als Hörbuch. Also ich habe nämlich zur Vorbereitung das Kapitel nochmal gehört und habe dann gedacht, oh, eine Stunde ist ein langes Kapitel. Und als es dann fertig war, dachte ich mir so, hä? Das waren doch nur 30 Minuten. Also der Aufwand ist viel größer im Herrn der Ringe. Ja, und natürlich ist einer der großen Unterschiede auch noch, dass das eine eher für die erwachseneren Leute geschrieben ist und das andere für Kinder. Ja.
Stimmt.
Und damit werfe ich den Redeball weiter zu Papa.
danke. Ja, ich würde nochmal, also als du das eben sagtest mit der Linearität, also nicht so viele Nebenstränge aufgemacht werden, Luis. Ich glaube, das sieht man beim Hobbit zum Beispiel. Also wir brauchen jetzt nicht so zu tun, als wüsste keiner die Geschichte, oder? Also Spoiler wird es geben. Kann man das sagen oder ist das?
Ja, hau raus.
Nein, wir.
Jetzt ist Spoilerwarnung gegeben und fertig.
Also es geht auch um keinen zentralen Punkt, aber es gibt ja den Aspekt, als Gandalf kurz vor dem Düsterwald die Zwerge verlässt, weil er sich ja um den Nekromanten kümmern muss, um irgendwas. Und im Herrn der Ringe wäre es so gewesen, dass wir diesen Strang auserzählt bekommen hätten und irgendwie verschachtelt erzählt.
Genau das.
Und hier
das meinte ich, das
bricht
nicht.
Dieser Teil ab. Er wird nicht erzählt und Gandalf kommt irgendwie da. Ich will genau das bestätigen, was du gesagt hast. Das ist ein gutes Beispiel, finde ich, für das, was du gemeint hast. Über die Erzählweise haben wir ja schon gesprochen. Und was mir noch einfällt, wir haben natürlich einen Charakter nicht genannt und damit auch ein ganzes Volk nicht benannt. Das sind die Elben. Also wir haben Elrond nicht genannt, eben bei den Charakteren. Und wir haben auch über die Elben nicht gesprochen. Weil die Elben im Hobbit sind schon anders konzipiert als die Elben im Herrn der Ringe. Die sind sehr viel lustiger, einfach und viel weniger erhaben, in Anführungsstrichen, als das die Elben des Herrn der Ringe sind. Das sind natürlich auch dann, ja, wahrscheinlich Dinge, die, vermute ich, Tolkien kopfzerbrechend bereitet haben, als es darum ging, diese beiden Werke ineinander, also näher aneinander zu führen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wo man natürlich auch den inhaltlichen Verbindungspunkt, nämlich den Ringfund und den Ring, sich gut angucken kann, weil diese Geschichte, wie der Hobbit ursprünglich mal in der Erstausgabe erzählt worden ist, unterscheidet sich ja von der Geschichte, die wir heute kennen. Also auch das, wenn ich euch einen Auftrag mitgeben darf, dann diesen. Guckt euch das bitte mal an, worin der Unterschied besteht und warum, was wie besser zusammenpasst.
Super interessant, dass du das gerade sagst, weil ich als du das gerade gesagt hast, ist mir eigentlich genau der Gedanke schon halb gekommen, weil ich dachte, die Elben sind das eine, was sich ziemlich fundamental unterscheidet in der Art und Weise, wie sie angelegt sind. Und dann gibt's natürlich noch Gollum, wo das ja ganz ähnlich ist. Auch der Gollum aus dem Hobbit, gerade aus dem ursprünglichen, der ursprünglichen Version, ist anders als der Gollum, den man dann später im Herrn der Ringe mitbekommt. Und beides kommt wahrscheinlich so ein bisschen durch den Ring, weil durch diese, sag mal, Ringdämmerung, dass das jetzt ernst wird mit dem einen Ring, ja auch die Lage für die Elben sich ganz anders darstellt. Für die ist, die Elben im Hobbit haben keine Ahnung, dass sie irgendwie in 60 Jahren größtenteils irgendwie Mittelerde verlassen haben werden.
Ja.
Und das wird erst richtig klar durch den einen Ring, so für die. Und für Gollum ist es natürlich auf einer ganz anderen Ebene, aber ja auch so eine, so, das entscheidet sich jetzt für den.
Das ist
total spannend, dass du versuchst, eine werkimmanente Erklärung dafür zu finden, anstatt einfach zu sagen, ja, in dem, als Tolkien das nicht geschrieben hat, war ihm das noch gar nicht bewusst. Ja,
das ist natürlich richtig.
Also an der Stelle, ich finde eure Punkte alle spannend. Ich kann mich da auch viel anschließen. Und Jens, was du da gerade nochmal in diese Ergänzung zu Luis aufgebracht hast, finde ich ultra spannend, weil die Thematik so komplex ist. Wenn wir einfach mal gucken, so wir haben einmal das, ich sag mal, vermeintliche Kinderbuch und dann haben wir das etwas breitere Werk, was man dann, oder wir alle würden den Herr der Ringe vermutlich nicht als klassisches Kinderbuch bezeichnen. Aber da mal so zwischen den Zeilen und in die Vergleiche zu gehen, gerade bei den Dingen und auch mal zu gucken, so, was hat Tolkien sich dabei gedacht oder vielleicht auch nicht? Und Tolkien ist ja jemand, der in seinen Werken immer auf gewisse Dilemmata dann stieß und ja auch bis zuletzt herumgedoktert hat. Das ist wirklich sehr spannend. Und apropos spannend, Max, du hast schon lange nichts mehr gesagt. Insofern vielleicht noch ein spannender Punkt deinerseits.
Jetzt voll mit den Elben fasziniert.
Da hörst du mal einmal 10 Minuten zu und dann wirst du vom strengen Lehrer hier aufgerufen.
Ja, Mensch, ich war so gefesselt.
Ich hatte kurz gedacht, dass Mio meine Moderation jetzt weiter übernimmt, da er hier schon Gesprächsbälle verweilt. Da dachte ich, ich tu mal so, als hätte ich was zu sagen.
Ich fand das ganze Thema mit den Elben so spannend, weil ich mir gedacht habe, dass der Herr der Ringe würde wie im Hobbit beschreibt, also als relativ lustiges Volk und rumalbernd. Deswegen auch, ich muss sagen, irgendwie, obwohl es in Herrn der Ringe kaum Zwerge gibt, finde ich in Herrn der Ringe die Zwerge sympathischer als im Hobbit, weil im Hobbit sind sie mir zu, ja, die haben mir alle zu viel ein Brett vorm Kopf und schalten das, was zwischen ihren Ohren ist, nicht so oft ein, habe ich manchmal das Gefühl. Jetzt muss dann immer alles Bilbo machen, aber ja, ich würde vielleicht auch mal ganz kritisch, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ich würde Bilbo und ich nehme jetzt mal alle 4 Hobbits aus dem Herrn der Ringe, fände ich mal interessant, wer sich da am meisten ähnelt. Also so wie Bilbo zum Beispiel in Hobbit agiert, dazu die 4 Hobbits mal gegenüberstellen. Wer würde dementsprechend am meisten Bilbo ähneln, wenn wir Bilbo so als Maßstab nehmen?
Das ist super interessant auch, ja. Das
ist auch super schwierig.
Aber ja, deswegen schiebe ich diese Aufgabe an euch.
Wir kriegen, Freunde, ne, wir kriegen so viel grandiosen Input von euch. Es ist mir...
Naja, also man könnte ja
zum, Fest.
Man könnte ja zum Beispiel, mein erster Gedanke gerade war eigentlich Sam, weil das so die storytragende Figur ist, aber es gibt schon irgendwie große Unterschiede. Sam zum Beispiel ist nie so dieser, also Bilbo geht zwar ein bisschen genötigt, aber am Ende ja freiwillig in ein Abenteuer aus Spaß an der Freude. Und Sam macht das aus ganz, ganz anderen Motiven und handelt dementsprechend auch ganz anders als Bilbo. Ich glaube, Frodo würde ich fast verwerfen, als ob der, weil der eine ganz andere Rolle spielt als Bilbo irgendwie. Der wird eher so ein bisschen durch die Story getragen und es
ist
schwebt ein
so?
Bisschen eher über den Ding als der doch eher handfeste Bilbo. im Allgemeinen, klar gibt es eins, also ja, das muss man im Einzelnen betrachten, ne? Aber und dann ist die Frage, was ist mit Merry und Pippin? Weil
für mich
die Grundvoraussetzung ist ähnlich. Auch für Merry und Pippin ist das so ein bisschen, ja, wir ziehen jetzt mal in ein Abenteuer.
Ich finde, dass dann Merry am ehesten passt, weil Pippin noch so ein bisschen so der ist, der noch ein paar Witze reißt und so. Und Merry erkennt schon, ja, es ist jetzt ein bisschen ernster. Und Pippin erkennt noch nicht so ganz, dass es wirklich, also Bilbo macht jetzt nicht wirklich die Witze.
Nee, die Witze kommen durch den Erzählstil. Bilbo selber macht keinen.
Ja, und Pippin macht, glaube ich, im Herr der Ringe die Witze, oder?
Ja, aber ich würde da so ein Stück, bei Pippin würde ich, glaube ich, so fast so ein Stück weit mitgehen. Weil auf der einen Seite hast du Pippin, der nicht so richtig weiß, worauf lässt er sich ein. Aber auch Bilbo weiß das ja nicht so richtig. Also er kann es sich nicht vorstellen. Weil erst denkt er sich, oh mein Gott, ein Drache und ich kann dabei sterben und kippt erstmal um. Und am Ende obsiegt dann doch irgendwie die Abenteuerlust und halt nicht mit 50 irgendwie in seiner Höhle zu hocken. Klar, Pippin ist dann noch etwas jünger und unbedarfter, aber ich finde den Unterschied zu Bilbo jetzt nicht so groß, so richtig auf dem Schirm. Was ihn da erwartet, hat er, glaube ich, auch nicht.
Ich glaube, es ist auch deswegen schwierig zu sagen, weil beide Werke leben ja ein bisschen von dem Unterschied, sag mal, Hobbits gegen die Welt. Sowohl im Hobbit hast du Bilbo als Gegenpol zu dem Ganzen, was da passiert eigentlich, und auch im Herrn der Ringe auf eine andere Art und Weise, aber dieser Aspekt schwebt schon da so ein bisschen drüber. Und das ist für Bilbo natürlich eigentlich viel schwieriger, weil der ist alleine. Die anderen vier Hobbits hängen zumindest immer mit irgendeinem anderen Hobbit größtenteils rum.
Oh, das ist auch noch, fällt mir gerade ein, wo du das sagst. Wo wir ja eben den Punkt hatten, was ist vielleicht auch so ein Unterschied zum Herrn der Ringe. Also da finden wir jetzt natürlich eine Million Sachen, wenn wir dann genauer drauf gucken. Aber Jens, du hattest das eben gesagt. Gandalf geht irgendwann von den Zwergen weg, um sich des Nekromantenproblems anzunehmen. Und Bilbo ist dann mit den Zwergen alleine, die er natürlich schon so ein Stück weit kennengelernt hat. Aber die Hobbits im Herrn der Ringe sind ja bis relativ kurz vorm Ende, als Merry und Pippin sich dann in Rohan aufteilen und als Sam und Frodo zumindest kurzzeitig getrennt werden, immer irgendwie mit einer vertrauten Person dabei. Und selbst Merry hat ja einen gewissen Draht zu Eowyn, und Pippin, naja gut, der hat halt Gandalf. Ich glaube, dass Pippin mit der Situation glücklicher ist als Gandalf, aber so, das ist halt nicht dieses, oh, ich ziehe jetzt mit einer komplett fremden Gruppe in Anführungszeichen weiter. Luis, was denkst du dazu? Ist das treffend, oder würdest du sagen, dass zum Beispiel Bilbo im Hobbit eigentlich schon sehr, sehr integriert ist in der Zwergengruppe, als Gandalf da quasi als der ihn so ein bisschen kennt und vielleicht so ein bisschen Anker sein kann, da die Gruppe verlässt?
Also ich würde sagen, ich finde es total schwierig, die zu vergleichen. Ich finde, da bräuchte man auch mehr Zeit zu, aber so spontan gesagt würde ich sagen, Bilbo ist noch nicht 100% Teil der Gruppe. Also er ist immer so ein bisschen, ja, der Hobbit, ja, wir gucken mal, was der so kann. Auch wenn er da ja schon sich ein bisschen was erarbeitet hat, noch nicht so viel, aber schon ein bisschen was. Trotzdem ist er, glaube ich, einfach noch nicht Teil der Gruppe, weil die Zwerge, die kennen sich schon x Jahre. Bilbo ist jetzt erst seit ein paar Wochen mit dabei. Und die Zwerge, die sind noch ein bisschen skeptisch, finde
ich. Und um jetzt mal vielleicht den Hobbit-Film zu loben, muss man ja auch mal machen, das ist zum Beispiel ein Punkt, den Jackson so ein bisschen anders gemacht hat in seinem Film. Da wird schon sehr drauf hingearbeitet, dass Bilbo sukzessive richtig in die Gruppe reinwächst durch das, was er tut. Und das ist gerade, wie Louis auch schon gesagt hat, im Buch nicht ganz so ausgeprägt, dieser Aspekt. Der kommt dann etwas später, vor allem halt durch die Spinnen und die Elbengeschichte und so. Da ist aber Gandalf ja schon lange weg.
Ja, richtig.
Mio, hast du... Ich habe eben mal gedacht, tatsächlich ein Aspekt ist, der Bilbo, also ich glaube, Bilbo lässt sich nicht mit einem Hobbit aus dem Herrn der Ringe vergleichen, sondern wenn, sind Aspekte auf die vier aufgeteilt. Und der Aspekt Integration und Zutrauen, der geht Pippin ja genauso. Also integriert ist er in die Gruppe dessen, weil er einfach dazugehört. Aber man traut ihm ja nicht so besonders viel zu, bis er dann eben quasi an der einen Stelle auf sich alleine gestellt ist. Was ja Bilbo eigentlich auch passiert. Er dann bei den Spinnen und bei den Elben beweist er sich auch in Abwesenheit von Gandalf. Und das ist ein Aspekt, der Pippin ja auch in ähnlicher Weise durchaus im Herrn der Ringe passiert.
Mio, was denkst du dazu?
Ja, ich finde, dass der Vergleich mit den Hobbits ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Aber ich habe tatsächlich, mein erster Gedanke war tatsächlich Merry oder Pippin. Ich kann mich nur nicht wirklich ganz entscheiden, welche. Also ist halt so eine Mischung.
Ich glaube, die Entscheidung ist auch furchtbar schwer. Ich würde weitergehen zum nächsten Punkt. Wir haben den jetzt so, ich sag mal, ganz grob schon ein bisschen besprochen. Aber weil es so schön ist und weil es zu dem Buch passt und weil wir es im Herrn der Ringe auch gemacht haben, würde ich heute, also würde ich jetzt gerne reden über Hobbits. Und dann vielleicht einfach nochmal grob darauf gucken. Und Max, da darfst du gleich gerne anfangen. Unterscheidet sich das, was man im Hobbit, der ja auch so liebevoll anfängt, unterscheiden sich die Hobbits oder das, was man da über Hobbits liest, signifikant zum Herrn der Ringe? Und wenn ja, auch wenn es nicht so signifikant ist, wo liegen da vielleicht Unterschiede und was ist da schon deckungsgleich?
Also ich finde, um erstmal zu sagen, wenn man über Hobbits zu lesen, muss man meiner Meinung nach auch mit dem Hobbit anfangen, weil nicht nur, weil das halt auch einfach mit diesem In a hole in the ground, there lives a Hobbit anfängt, weil das halt einfach diese ikonischen ja, wie sagt man, Wörter sind, die letztendlich irgendwie auch ein bisschen dieses Hobbit-Dasein prägen, weil wenn man jetzt an Hobbits denkt, dann denke ich persönlich zum Beispiel eben direkt an diese Höhlen, an das Auenland, wie es beschrieben wird. Und das wird meines Erachtens im Hobbit werden diese Höhlen so beschrieben. Und im Herrn der Ringe hast du ein bisschen mehr die Beschreibung noch vom Auenland, weil das liegt aber auch einfach aufgrund der Größe des Romans, Schrägstrich der Geschichte. Wir haben im Hobbit nur, lass mich raten, 300 Seiten, 330 Seiten ungefähr, und der Herr der Ringe ist ja deutlich länger. Und Tolkien hat da auch viel mehr Zeit darauf verbracht, ein bisschen mal die Landschaft zu beschreiben, was ich persönlich sehr schön finde in den Büchern. Was ich aber auch verstehen kann, dass es jemand sagt, okay, das passt mir eigentlich gar nicht, ich finde es total langweilig. Aber ich finde, dass man gar nicht das so zusammennehmen, also man muss, wenn dann, mit dem Hobbit anfangen, aber dem Herrn der Ringe dazu nehmen, um letztendlich das alles, was diese Hobbits so ein bisschen ausmacht, zusammenzufassen oder für sich selbst komplett zu begreifen, was Tolkien überhaupt ausdrücken möchte.
Super interessanter Punkt. Und weil das so herrlich hier reinpasst, würde ich doch direkt nochmal zum Roten Buch übergehen. Ihr habt ja mit dem Hobbit angefangen. Also ihr habt es richtig gemacht. So, der Ringcast und wir, also Hör die Ringe, haben das in Anführungszeichen nicht richtig gemacht, zumindest von der Podcast-Reihenfolge her. Jens, willst du dazu mal was sagen?
Was die richtige Reihenfolge angeht oder was
oder
die Konsistenz?
Ja, oder ob du dem, was Max da sagst, so zustimmen würde.
Ja, auf jeden Fall. Also ich stimme Max immer zu, gar keine Frage.
Und das ist aber nett, danke.
Und er sagt auch, macht das natürlich auch nicht falsch, sondern es ist wunderbar, euch dabei zuzuhören. Und das macht wirklich ganz viel Freude. Und ich merke auch nochmal, wie cool es eigentlich für uns war, mit dem Hobbit zu starten. Das kann ich schon nochmal sagen. Und wir haben ja eben, also Louis hat es ja eben auch mal beschrieben, was den Unterschied ausmacht für uns, den Herrn der Ringe vorzubereiten und auch nachzuvollziehen. Also das haben wir schon nochmal deutlich gespürt, als wir diesen Switch gemacht haben. Ne? Also als wir mit dem Hobbit fertig waren und als wir dann rübergewechselt sind. Und ich dachte eben nochmal eigentlich an zwei Aspekte. Das erste ist, also wenn etwas wirklich für mich konsistent ist, dann ist es eigentlich die Darstellung der Hobbits zwischen diesen beiden Werken. Und also natürlich gibt es eine Weiterentwicklung, eine Ausfächerung. Ich finde, Max hat das toll beschrieben, auch was so dieses Auenland und so weiter angeht. Insofern muss man beides zusammennehmen, aber ich finde es schon konsistent in der Darstellung. Und das finde ich auch logisch, weil Tolkien war ja gebeten worden, nach dem Erfolg des Hobbit eine Fortsetzung zu schreiben. Also der Anfang des Herrn der Ringe war ja der Versuch, eine Fortsetzung zum Hobbit zu schreiben. Das ist ihm dann ein bisschen entglitten, könnte man sagen. Also als dann die Hobbits das Auenland verlassen hatten, war man auch endgültig aus dieser Nummer los. Und das finde ich in dem ganzen Schreibprozess ja auch großartig, wenn man das eine oder andere in den Briefen sich zum Beispiel anguckt, das bei uns im Podcast schon das eine oder andere Mal gesagt, wenn dann Tolkien in seinen Briefen schreibt, wie da in der Ecke sitzt dieser Streicher und ich weiß nicht, was ich mit ihm soll. Oder das trifft ja auch auf Faramir zu. Also Charaktere, auf die er trifft und die er dann also selber erst kennenlernt. Und auch das, jetzt komme ich nochmal zum Beginn des Hobbits zurück. Also man weiß ja auch nicht genau, was ist Mythos und was ist Realität? Ist das wirklich so gewesen? Ist der Geschichtenerzähler Tolkien jemand, der auch die Geschichte der Genese der Werke einfach gut erzählen kann? Also Max hat den ersten berühmten Satz des Hobbits zitiert, den er ja angeblich auf eine leere Seite einer Prüfung geschrieben hat und sich dann gefragt hat, was ist denn ein Hobbit eigentlich? Jetzt will ich das aber genauer wissen. Also da ist der Link wieder zu seiner Frage zurück und hat dann dieses Werk geschrieben. Es klingt natürlich als Geschichte ganz großartig. Ob das so war, keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber klingt alles viel zu schön, finde ich. Und deshalb beides zusammen.
Ja, interessant.
Keine Ahnung, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber ich habe eine Zeit.
Aber es passt ja auch insofern ganz gut zusammen, weil man ja schon, finde ich zumindest, im Herrn der Ringe am Anfang merkt, dass Tolkien, und ich habe jetzt eben nochmal drüber nachgedacht, es müsste so ungefähr, nee, nicht ganz ein Sechstel, aber zumindest sagen wir mal, von den 6 Büchern, die es gibt, das erste Buch ist zur Hälfte ja eigentlich nur, wir verlassen das Auenland. Und das hat er ja dann doch irgendwie verwandt, um auch so ein bisschen selber sich klar zu machen, wo geht's jetzt eigentlich hin, so am Ende, ja, ne? Und das heißt, diesen Übergang vom Hobbit in den Herrn der Ringe, der findet eigentlich am Anfang des Herrn der Ringe relativ lange statt. Das merkst du dann dem Werk schon ein bisschen an, weil auch der Herr der Ringe gerade am Anfang noch ein bisschen mehr ist wie der Hobbit als der Herr der Ringe am Ende. So, da gibt's auch nochmal eine Entwicklung im Buch selber. Also man geht mit dem Hobbits quasi aus dem Auenland und aus dieser eher märchenhaften Welt ein bisschen raus. Auch, glaube ich, kein Zufall, dass man dann, das ist nämlich noch ein Unterschied, der Hobbit findet sehr viel in so, sag mal, richtigem Fantasy-Setting statt. Elben, Zwerge, Drachen und so weiter. Und beim Herrn der Ringe, am Ende geht es sehr, sehr viel um Menschen. Es geht nach Gondor, es geht nach Rohan, natürlich Sauron und das ganze eher übernatürliche Zeug ist noch da, aber es geht am Ende sehr viel um Menschen und das heißt, das wird dann auch ein bisschen weniger märchenhaft.
Ganz interessanter Aspekt und Jens, ja, du hast meine Frage beantwortet oder beziehungsweise, also du hast eine Antwort gegeben. Ich weiß nicht, ob es quasi dir generelle Antwort geht, aber zumindest finde ich deine Antwort plausibel und zufriedenstellend. Beide Sachen, also das von dir und auch das von Max aufgreifend, nochmal gerne zu euch beiden, Mio und Luis. Auch ihr habt ja mit dem Hobbit angefangen. Wie würdet ihr sagen, habt ihr quasi den Hobbit mitgenommen oder habt das, was ihr beim Hobbit erlebt, durchlebt, damit assoziiert habt, was ihr für Bilder im Kopf hattet, möglicherweise auch an Vorprägungen und erwartet, in den Herr der Ringe reintransportiert? Also ist das quasi, um es mal vereinfacht runterzubrechen, so ein bisschen der Kulturschock gewesen, nachdem es dann da aus dem Auenland rausgeht. Hattet ihr das so erwartet oder habt ihr gedacht, das geht jetzt so ein Ticken weiter?
Also, ich finde es total gut, dass ich mit dem Hobbit angefangen habe, weil ich finde, so kann ich die Geschichte im Gesamt besser greifen. Und ich fand den Übergang vom Hobbit zum Herrn der Ringe, der ist sehr, sehr einfach gegangen, dadurch, dass im Kapitel 1 im Herrn der Ringe dieses Fest ist, was ja auch noch sehr Hobbit, ja, total nach Hobbits aussieht, mit der Anzahl der Gäste, mit dem ganzen Gelage. Das ist ein super Anschluss an den Hobbit. Und dann, ich finde, dann ändert sich das natürlich über die ganze Reise im Herrn der Ringe. Und ich persönlich habe das so gelesen. Also sobald die Hobbits aus der Komfortzone raus waren, haben die sich geändert, weil die sich ändern mussten. Die wurden mutiger, die wurden abenteuerlustiger, die sind auf Sachen mehr eingegangen. Und das hat sich, finde ich, dann schon geändert zu diesem Hobbit-Bild, was wir im Hobbit bekommen haben. Dass die dann, sobald sie aus der Komfortzone raus sind, dass sie sich dann auch ändern, wenn sie sich ändern müssen.
Da ich den Herr der Ringe, also den Übergang vom, also ich kann mich fast nicht mehr dran erinnern, wie welche Gefühle ich da hatte und so. Deswegen muss ich gerade mal überlegen. Aber ich glaube, der Übergang ist mir auch leicht gefallen, weil halt das halt ein leichter Übergang gewesen ist, der halt, dass man ihn nicht merkt.
Spannend. Wirklich spannend, weil, also ich muss ehrlich sagen, ich an meiner Stelle, ich konnte mich an den, also ich wusste, dass es den Hobbit gibt, also quasi als Buch. Also ich hatte den Begriff auch gehört, wie gesagt, ich glaube, mein Vater wird mir den vorgelesen haben, als ich 5 oder 6 war. Und ich glaube, ich habe die Filme dann mit 12 gesehen und irgendwie irgendwann danach die Bücher gelesen. Deswegen, ich kann mich da absolut nicht mehr dran erinnern. Deswegen finde ich das total spannend, da jetzt eure Perspektive zu haben, wie ihr das quasi erlebt habt. Und auch, dass gerade du, Luis, sagst, ey, also ich fand's toll, dass ich den Hobbit zuerst gelesen habe. Und das fühlt sich quasi für dich dann auch komplett und schlüssig an. Und von dir, Mio, dass du halt sagst, so über den Hobbit bin ich dann auch gerade mit dem Einstieg in den Herr der Ringe, weil es halt da auch noch so Hobbit-like ist, auch gut und schön da reingekommen. Und das finde ich eine total interessante Perspektive und ich bin gerade so ein bisschen neidisch. Aber vielleicht kriege ich diesen Übergang ja auch bei mir hin, wenn ich mich jetzt mehr mit dem Hobbit auseinandersetze und den so durchgehe.
Ich finde, damit ich kurz einhaken kann, ich finde es, ehrlich gesagt, wenn ich den Übergang mal so betrachte, viele sagen ja immer, oder wenn ich mit Leuten spreche, die jetzt, sagen wir mal, den Herrn der Ringe angefangen haben zu lesen, ihn aber nicht fertig gelesen haben, weil sie mit dem Schreibstil von Tolkien oder allgemein die Geschichte zu langweilig fanden, dann sind sie meistens nicht bis übers Auenland hinweggekommen. Und wir hatten ja eben, wie wir schon gesagt haben, oder wie auch Mio es jetzt gesagt hat, und nur, dass die ab einem gewissen Punkt über sich hinaus wachsen müssen. Und das ist eben der Punkt, wo sie eben ihr heimisches Auenland verlassen haben. Und für mich ist dieser, wenn ich es jetzt mal kurz mit den Filmen vergleiche, mit allen 6, oder eigentlich brauchen wir nicht alle 6 vergleichen, sondern nur, wenn wir uns die Anfangsszene vom Herrn der Ringe anschauen und die Anfangsszene von den Hobbit-Filmen. Der Hobbit endet so oder fängt ja so an, wie der Herr der Ringe anfängt. Und zwar, dass Frodo, also wir sehen im Herrn der Ringe, Frodo wartet auf Gandalf. Und im Hobbit geht er von Bilbo weg, um eben zu Gandalf zu gehen. Also wir haben hier wieder gleichzeitig auch wieder diese Connection. Und ich finde, das haben wir, wenn wir die Bücher so übereinander legen würden, auch gegeben. Das heißt, wir lesen den Hobbit, wir gehen durch die ganze Geschichte durch, wir kommen wieder zurück nach Hause ins Auenland sozusagen mit Bilbo zusammen und würden dann direkt einsteigen in den Herrn der Ringe, sind wir bei Bilbos Fest, was perfekt ineinander greift und dementsprechend einen super smoothen Übergang ergibt.
Und das, obwohl das 60 Jahre zwischenliegen, oder?
Genau. Und das hat, man kann ja von, wie gesagt, von den Filmen manchmal, die haben ihre Stärken und Schwächen, also vor allem die Hobbit-Filme. Aber das wurde gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Dieser Übergang und diese Connection zwischen der Herr der Ringe und der Hobbit.
Guter Punkt. Wirklich guter Punkt auch. So, um jetzt noch zwei, drei kleine Fragen zum Hobbit zu machen und danach langsam zum Ende zu kommen. Für die Geschichte vielleicht eine gewisse Relevanz, haben wir uns zumindest gedacht, dürfte es ja haben, woher sich Bilbo und Gandalf eigentlich kennen und wie Gandalf auf Bilbo kommt. Und liebes Rotes Buch, beleuchtet uns doch da mal gerne.
Also ich glaube, dass Bilbo und Gandalf sich daher kennen, dass Gandalf regelmäßig, also für Zauberer im Sinne, regelmäßig ins Auenland kommt. Also so alle 100 Jahre einmal. Da war Bilbo noch sehr, sehr jung, als Gandalf ihn gesehen hat. Und als er dann das nächste Mal ins Auenland gekommen ist, hat er dann von Gerüchten über Bilbo gehört, die sagen, dass Bilbo sich mit, ich glaube, Zwergen treffen, also sich manchmal mit Zwergen trifft, was ich dann ein bisschen verwunderlich finde, wenn man so Bilbos erstes Erscheinen merkt.
Guter Punkt.
Habe ich mir auch gedacht, das passt irgendwie gar nicht, finde ich.
Ja, und dann hat er halt ihn Thorin vorgeschlagen und unter großem, wie nennt man's, Überreden hat es dann Gandalf tatsächlich geschafft, dass Bilbo dass alle Zwerge zu Bilbo kommen. Und so hat die Fahrt ihren Lauf genommen.
Genau, und du sagst, Mio, dass Bilbo Gandalf ja eigentlich nur aus der Kindheit kennt und er kennt ihn ja eigentlich nicht richtig. Er kennt ja nur die Feuerwerke von Gandalf. Und das merken wir ja auch direkt zu Beginn vom Hobbit, dass Bilbo ihn an sich gar nicht erkennt, sondern nur als er den Namen hört und dann damit die Feuerwerke in Verbindung bringt. Das heißt, eigentlich kennt Gandalf Bilbo und Bilbo die Feuerwerke von Gandalf. Also die kennen sich noch nicht wirklich so richtig.
Also wenn man so ein bisschen Wasser in den Tolkien'schen Wein kippen möchte, den ich vorhin mal ausgegossen habe, zu sagen, das ist alles so perfekt ineinander gewoben, kann man ja, also ich finde einen total guten Punkt gerade, Mio, den du schon gesagt hast, von wegen, eigentlich ist die Reaktion von Bilbo angesichts dessen, dass er angeblich bereits Kontakt zu Zwergen hatte, ziemlich erstaunlich. Außer dass natürlich dieses, ich meine, ihr habt es ja eben erlebt, wie unangenehm das sein kann, wenn einfach Leute ungebeten zu euch kommen. Empörend. Und ihr könnt froh sein, dass es rein digital passiert ist. Ansonsten wäre eure Speisekammer definitiv dran gewesen. Also das kann ich natürlich schon nachvollziehen, aber das erste Aufeinandertreffen ist ansonsten durchaus, ja, erstaunlich. Und ein zweiter Punkt, den ich auch nicht so richtig überzeugend finde, wenn man sich überlegt, dass, also du hast es gesagt, Gandalf war schon ein paar Mal im Auenland und das letzte Mal, bevor er auf Bilbo im Hobbit trifft, war 20 Jahre vorher. Da war Bilbo Anfang 30. Und jetzt ist er mit Anfang 30 nach Hobbit-Maßstäben zwar nicht volljährig, aber wenn ich mir Louis, der jetzt ungefähr verhältnismäßig, also mit seinen fast 16 Jahren erschreckenderweise, also sich auch unaufhaltsam der Volljährigkeit nähert in den nächsten Jahren.
Würde Party, heute, das ist empörend.
Ja, wir sind eingeladen, jetzt schon. In Louis' Namen. Also wird keine Facebook-Party, sondern wird einfach eine Party mit geladenen Gästen. Nein, zurück zum Thema. Also, Louis wird sich mit seinen jetzigen Jahren, auch in 20 Jahren noch daran erinnern können, wenn er eine solche erstaunliche Person kennengelernt hat, wie Gandalf. Und hier tut er so, als würde er denn, es sind ja nur 20 Jahre, also er ist jetzt Anfang 50 und war da Anfang 30, dass er den eigentlich so gar nicht erkennt, obwohl er ja sich an die Manschettenknöpfe erinnert, an dieses Feuerwerk und noch an irgendwas Drittes erinnert er sich.
Die Geschichten.
An die Geschichten. Also auch das könnte man ja hinterfragen, ob das plausibel ist, dass er sich nicht daran erinnern kann. Und wenn man dann noch, ja, mach da mal einen Punkt, vielleicht kommen wir dann noch zu einem anderen Aspekt.
Also es ist ja nicht so, als wäre das nicht genug, so, ne? Ihr habt das eigentlich sehr schön und sehr ausführlich dargelegt und auch direkt den Finger in die Wunde gelegt. Mio fing an mit, ja, das ist schon irgendwie etwas verwunderlich und du, ja, ich gieße dann jetzt mal doch ein bisschen Wasser in den Tolkien-Wein. Besser ihn da rein zu gießen als bei den Elben im Düsterwald, weil ich glaube nicht, dass die verwässerten Wein mögen. Aber das finden wir vielleicht in unserer Reise noch raus. Ich finde, das reicht als Erklärung vollkommen aus. Ein anderer, wir haben ja auch eine Vorgeschichte zwischen Gandalf und Thorin und Max und Tim. Ich würde einfach sagen, ihr tut jetzt so, als wärt ihr das rote Buch und erklärt uns mal, was ist denn die Vorgeschichte zwischen Gandalf und Thorin und vielleicht auch, wie bringt Gandalf Thorin dazu, quasi dann einen völlig abenteuerunerfahrenen Hobbit mit auf eine zumindest heikle Mission zu bringen.
Ich muss erstmal sagen, dass ich Gandalf eigentlich den größten Wegelagerer finde, den es gibt. Ich meine,
Wasser in seinen Wein.
Weil letztendlich haben die beiden sich ja eigentlich nur in Bre getroffen. Und Gandalf kennt ja gefühlt jeden. Und hat er auch diesbezüglich Connections gehabt zu dem Urgroßvater von Thorin und dem Vater von Thorin. Und gemäß der Hobbit-Geschichte hat er ja auch von ihm die Karte und den Schlüssel erhalten, mit denen sie letztendlich in den Berg hineinkommen. Und irgendwie nur damit hat Gandalf so ein bisschen das Gefühl, ja, er braucht jetzt einen Zwerg, der so ein bisschen der Schlüssel und die Karte, das muss ja irgendwie benutzt werden. Und warum nicht Thorin? Und ich glaube, der lässt sich da relativ einfach überreden. Klar kann man jetzt ein bisschen noch weiter nachdenken und sagen, okay, vielleicht hat Gandalf noch andere Aspekte gehabt, warum er meinte, okay, der Drache muss vielleicht mal raus aus dem Berg und hat vielleicht noch vor allem später, nachdem der Ring gefunden wurde, noch andere Aspekte, wo er sagt, okay, es sollte passieren, dass wirklich der Drache nicht mehr da ist. Aber das hat er ja meiner Meinung nach am Anfang, wo er da ganz normal Thorin in Bre trifft, nicht. Und da finde ich es erstaunlich, dass letztendlich dann Thorin sagt, ja, ich möchte meine Heimat zurückholen. Was ist so, also was auch kostet sozusagen, aber dazu brauchen wir halt dann noch halt mehr Leute und dann halt eben auch die.
Ja, man könnte fast sagen, durch Lügen und Erpressung so ein bisschen, ne? Also zumindest gibt Gandalf, glaube ich, Thorin nicht ganz alle Informationen, die er über Bilbo gerne gehabt hätte. Sagen wir es vielleicht mal so, sondern er stellt ihn dann ja eher so doch wirklich als erfahrenen Meisterdieb dar, was ja dann nicht der ganzen Wahrheit entspricht. Ja, und er hat halt wirklich die Karte und den Schlüssel. Und das steht, ich glaube, in irgendeiner der Versionen, die in den Nachrichten von Mittelerde stehen, steht das auch so ziemlich genau, dass das eigentlich so ist, was die Situation für Gandalf rettet. Dass er also damit Thorin überzeugen kann, dass es vielleicht eine Chance gibt, da was zu reißen. Wobei man natürlich auch jetzt mal sagen muss, ganz ehrlich, der ursprüngliche Plan ist auch nicht absolut ausgereift. Ja, also das macht der Film, finde ich, zum Beispiel sogar ein bisschen besser. Die sagen ja, da ist ja der Plan so ein bisschen, wir klauen den Arkenstein, dann werden Thorin alle Zwerge folgen und mit dieser militärischen Macht ist es dann vielleicht möglich, den Drachen zu vertreiben. Im Hobbit-Buch ist der Plan ja eigentlich eher so ein bisschen, wir gehen da hin und nehmen mal mit, was geht und dann gehen wir wieder nach Hause. Weil mehr kannst du ja eigentlich nicht erwarten, wenn du einen Meisterdieb quasi da verpflichtest. Der wird ja, ne?
Ich finde es interessant, genau, das hatten wir nämlich vor kurzem auch im Ringcast, dass wir gesagt haben, gab es überhaupt einen Plan?
Ja, das sagt ja eigentlich Thorin auch so im ersten Kapitel schon so ein bisschen. Unser Plan war halt, möglichst weit nach Osten zu gehen und dann mal zu gucken. Und dann diese Karte aufkommt und diese Geheimtür, da sagt ja, ich glaube, Bilbo sagt dann auch sowas wie, naja, und dann sitzt ihr halt so lange auf dieser Türschwelle, bis euch was Kluges einfällt. Und dann kommt ja nur der Hinweis, Moment, wenn überhaupt sitzt du auf dieser Türschwelle. Und das ist der Plan. Und deshalb ein Punkt noch, wir hatten ja auch über diese Aspekte gesprochen, die ihr nochmal beleuchten könnt. Die Leadership-Qualitäten von Thorin kann man ja auch nochmal an.
Ja, wir hatten Thorin ja letztens mal zu Gast, als er versucht hat, irgendwie in Arbeit vermittelt zu werden. Da haben wir mit dem lieben Manuel von Herr der Ringe pro Minute eine Folge gemacht. Das scheint mir so nach allen Erzählungen, die ich bislang vernommen habe, ja doch ein streitbarer Charakter irgendwie so insgesamt zu sein. Also möglicherweise gibt es über den dann auch mal.
Ja, also das ist vielleicht so ein bisschen, wenn man es jetzt mal ganz böse sagen soll, die Art und Weise, wie Thorin und Gandalf beide eigentlich da vorgehen, ist so ein bisschen die, wie Donald Trump Diplomatie macht. So von wegen erstmal einen reinhauen und dann mal gucken, wie das irgendwie was werden könnte. Das
Eigentlich passt auf Thorin auch das Sprichwort, nicht alles ist Gold, was glänzt sozusagen, weil Thorin glänzt halt schon, aber wirklich was auf dem Kasten ist jetzt
ja mehr so ein, den Hobbits. So ein Eichenklotz.
Ja.
Thorin Eichenklotz.
Es wird eine tolle Thorin-Folge, ich sehe das schon.
Ja, sehr schön. Tim, du hast uns, bevor wir hier zu einem seriösen Abschluss finden werden, noch eine, ja, Verschwörungstheorie ist vielleicht zu weit gegriffen, sondern in dem Fall, das ist ja schon eine Hypothese, die einer Überprüfung bedarf, rausgekramt. Und Die hat mit mehreren Dingen und Anhaltspunkten zu tun. Unter anderem wird der alte Tuck auch noch eine Rolle spielen, vor allem das alte. Und wir sind sehr neugierig, was ihr denn davon haltet.
Also es geht im Endeffekt um Folgendes. Wir haben ja mal dieses Format startet Hör die Ringe Mystery, genau eine Folge gemacht. Und wo jetzt ja quasi, sagen wir mal, Staffel 2 in irgendeiner Art und Weise startet, beleben wir das dann wieder.
Das Erfolgsformat. Das
wurde gesendet, sagen wir es mal so. Die Theorie, die ich jetzt heute mitgebracht habe, ist im Endeffekt folgende. Man kann natürlich mal die Frage stellen, ja natürlich, Bilbos langes Leben ist durch ganz großen Teil durch den Ring erklärt, aber der alte Tuck ist ja auch einer von Bilbos Vorfahren, er hat ja auch einen gewissen Tuckschen Hintergrund, die Ahnentafeln müssen wir jetzt vielleicht nicht im Einzelnen durchgehen, aber man kann natürlich schon überlegen, wie ist es Zufall, dass auch in Bilbos Vorfahren schon sehr langlebige Hobbits vorkommen. In Kombination mit Gandalfs besonderem Interesse ja gerade für diese Familie an Hobbits, er kennt ja die anscheinend ziemlich gut, ne? Also auch Bilbo ist ihm ja direkt ein Begriff, muss man sich schon fragen, ob da wir da nicht so einer, sagen wir mal, Aragorn Könige von Numenor nochmal auf der Spur sind. Ob es also vielleicht in der Vergangenheit die, sagen wir mal, ein oder andere Verbindung zwischen Gandalf und anderen Hobbits gab, die erklärt, wie diese Langlebigkeit zustande kommt.
Also, was Tim versucht, da gerade einigermaßen schmeichelhaft.
Ich war ja noch nicht fertig. Aber sag ruhig.
Einigermaßen schmeichelhaft zu umschreiben ist, ob Gandalf, als er noch nicht das Bild eines ganz alten Mannes oder auch vielleicht dieses hatte, schon eine Vorliebe für Hobbit-Frauen beispielsweise hatte und eine Liaison mit einer Tuck-Tochter irgendwann hatte, aus der dann eine sehr langlebige Hobbit-Linie hervorging. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, möchte ich hier ganz kurz noch die Amazon-Adaption wo dieser Zauberer sehr früh zu den Haarfüßen und inzwischen auch zu weiteren Vorfahren der Hobbits fand, in den Raum werfen. Also kann es sein, dass da ein gewisses Verwandtschaftsverhältnis besteht und dass Gandalfs Interesse möglicherweise daher rührt? Das möchte Tim gerne wissen. Also ich bin schockiert. aber da würde uns was natürlich das, eure Meinung zu interessieren. Könnte da was dran sein oder ist das abstrus?
Was wäre das für ein Sittenerhaltungstrieb von Gandalf? Also gefühlt schickt er dann jeden seiner Sippe in den...
Naja, vielleicht
ja am nicht Ende in den sicheren maximal, Tod, aber maximal drei.
Vielleicht gab es ja Ärger aus Valinor und er versucht, die Beweise loszuwerden.
Naja, wir mit Beweise vernichten.
Also eindeutig seid ihr da was ganz Großem auf der Spur, kann ich nur sagen. Ich glaube, dass das Geheimnis bald gelüftet sein wird, wenn sich Hör die Ringe Mystery an diese Arbeit macht und das dekodieren möchte. Und der Text selbst, also als du das gerade sagst, es gibt ja auch einen Hinweis darauf, denn im ersten Kapitel steht ja, dass irgendwie manche behaupten, dass in diese Tuck-Familie, also dass die auch mal in Elbenfamilien eingeheiratet haben möge, dass es also Verbindung gab. Diese Verbindung wird im Text verneint. Das war natürlich Unsinn, aber immerhin war an dieser Sippe noch etwas nicht ganz Hobbit-mäßiges. So, und wenn das eine verneint wird und trotzdem etwas nicht Hobbit-mäßiges da ist, was kann das sein? Also ich glaube, bald ist diese große Frage geklärt.
Ja, die Alternativthese kann eigentlich nur sein, dass der Balrog aus Moria den Sorgerechtsstreit verloren hat und sich dezimiert zurückgezogen hat. Ja, Max, Mio, Luis.
Und seitdem vor sich hinschwelt.
Ja, ich muss sagen, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Das ist für mich komplett, kennt ihr dieses ja. Für mich ging gerade ein ganzes Universum auf, aber leider ist dieses Universum nicht so verrückt, wie ich es gerne hätte.
Das war gerade bei mir.
Bei dir ist was kaputt gegangen?
Ja, bei mir so, krass,
ich. Ich glaube.
Andererseits habe ich mich gefragt, wie kann man darüber nachdenken? Das ist auch so eine Sache.
Wir waren zu lange im Internet, seien wir mal ehrlich.
Also die Idee kommt jetzt auch nicht ursprünglich von uns, wir haben es geklaut.
Aber weil wir jeden Schwachsinn, der im Internet steht, irgendwie entweder glauben, wenn es uns passt, oder b, recherchieren, ob es nicht passt, wenn es uns nicht passt, dachten wir bringen das mal in die Expertenrunde mit.
Apropos Expertenrunde. Warum bin ich hier, wenn das eine Expertenrunde ist?
Du bist ein Experte, mein
Freund. Ich würde auch sagen, also um den Hobbit zu besprechen.
Ja, okay.
Also ich würde sagen, ich finde diese Theorie, also wäre ich nie drauf gekommen, niemals.
Ja, aber sind wir zu zweit. Ja, voll.
Ich wäre auch nie drauf gekommen.
Aber den Text beweist den, oder eine... Ein Indiz, den haben wir ja mittlerweile. Also ganz abwegig ist es nicht. Und ich würde ja auch persönlich Bilbo den Rekord für den ältesten Hobbit ja streichen, weil es ja wegen dem Ring war.
Ist geschummelt.
Kann so nicht in das Buch der Rekorde aufgenommen werden.
Wunderbar. Dann kommen wir noch zu einem, nachdem wir hier offensichtlich ermutigt wurden.
Ich denke auch, das sollte die Leitfrage schönes, sein, unter der wir jetzt jede Folge
schönes
zum Hobbit
Format
machen,
hier
besprechen.
Wieder aufleben lassen. Herr der Ringe Mystery, mal gucken, ob es tatsächlich eine klärende Folge dazu geben wird. Wir schauen, dass wir für die Folge irgendwie einen Hobbit-Detektiv organisiert bekommen.
Ein Hobbit-Detektiv, ja.
Ein Hobbit-Detektiv, auch nicht schlecht. Wir haben dann tatsächlich auch noch was Seriöses für den Abschluss im Petto. Falls ihr vorher aber selber noch irgendetwas Seriöses oder womöglicherweise auch Unseriöses habt, dann sprecht jetzt.
Wir haben alles Pulver verschossen. Jedenfalls für den Augenblick. Für den Rest müssen wir uns einfach noch...
Ich hatte insgeheim gehofft, dass... Ja, bitte?
Noch einmal wollte ich euch sagen, viel Spaß mit Hobbit.
Dankeschön.
Dankeschön.
Den werden wir garantiert haben und den haben wir ehrlich gesagt ja heute schon für eine ganze Weile gehabt. Ich hatte eigentlich so ein bisschen spekuliert, dass Tim vielleicht noch was Unseriöses hat.
Was war das denn gerade?
Offensichtlich deutlich bedenkenswerter, als wir so auf den ersten dachten, lustigen Blick. Aber gut, dann jetzt zum seriösen Abschluss. Und das möchte ich gerne auch so ausformulieren. Tim, ich glaube, da können wir beide nicht mitmachen. Denn folgende Frage an euch. Was ist dein ultimativer Tipp für Herr die Ringe für ihre Reisebegleitung im Hobbit? Ihr dürft gerne kurz nachdenken, ihr dürft gerne was raushauen.
Wenn ich direkt kurz anfangen kann. Schaut euch die Literatur an, die letztendlich Tolkien auch dazu genommen hat, um manche Sachen mitzunehmen, wie zum Beispiel die ganzen Namen der Zwerge, die ganzen Parallelen zu nordischen Mythologien. Das finde ich extrem spannend, weil erstens mich beides interessiert und weil man sehr viele Parallelen daraus entdeckt. Und was ich zum Beispiel im letzten Kapitel gemerkt hat, das wir besprochen hatten, versucht ein bisschen auch hinter das zu schauen, was letztendlich steht. Also ihr lest zwar die Wörter, aber versucht sie auch mal anders zu interpretieren, als sie da stehen.
Extrem interessant. Vielen Dank.
Also, was ich mir von Hör die Ringe wünsche, ist, dass sie den Hobbit auf dieselbe Weise lesen und durchsprechen, wie sie das mit dem Herrn der Ringe gemacht haben. Weil das genau die abseitigen, sonderlichen Fragen sind, wie ihr sie eben gestellt habt. Und genau so muss man an dieses Werk herangehen. Ansonsten kriegt man es nicht geknackt. Es ist ganz wichtig, auch einfach mal quer zum Text zu gucken und zu denken. Nur so kommt ihr wirklich hinter das, was in diesem Text steht.
Stark, dankeschön.
Und vielleicht könnte es auch wegen dem Übergang so sein, betrachtet den Text erstmal abseits vom Herrn der Ringe und nicht als ein Werk. Weil es sind trotzdem, obwohl es vom gleichen Autor ist, ist es eine komplett andere Schreibweise. Ja.
Das ist auch sehr wertvoll. Danke dir.
Bitte.
Genau, ich würde mich da auch eigentlich ganz viel anschließen, einfach was versuchen, das auf einen zukommen zu lassen, finde ich. Und es ja wie neu zu lesen, so ein bisschen. Und ganz wichtig, einfach ja Spaß haben, so wie das sonst auch immer macht.
Super, danke dir auch. Ja, Tim, da können wir nicht mitreden, weil wir werden das tatsächlich, also das können wir schon mal beantworten, wir werden das vermutlich so machen, wie wir auch den Herr der Ringe durchgegangen sind. Umschweifend, manchmal etwas klamaukig und vermutlich sehr lange, wenn wir die Liste finden.
Klingt.
Wenn wir die Liste nicht finden, können wir es auch hier beenden. Also das ist
und wir kommen mit Sicherheit.
Versucht's mal mit Höhle.
Ah,
oder
das
Loch
ist gut.
Oder sowas.
Wir googeln gleich mal Loch.
Mhm. Ich glaube, mit googeln kommen wir nicht weiter. Wir müssen
ich meine in die Suchleiste bei WhatsApp und so weiter. Es sind alles wirklich, wirklich schöne Gedanken und schöne Ratschläge für uns. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir werden die Ratschläge berücksichtigen und wir werden eure Zeit höchstwahrscheinlich auch nochmal für weitere Folgen in dem Zusammenhang in Anspruch nehmen, zumal Max sich ja sowieso schon eingeladen hat. Insofern.
Ich habe davon nichts.
Insofern, das ist ganz wunderbar. Tim, hast du noch irgendwelche Ergänzungen?
Nein.
Nein, gut. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach weiter, weil irgendwie Gandalf kommt ja weiter vor. Insofern, ein Zauberer kommt nie zu spät. An der Stelle muss ich aber sagen, würde ich Gandalf wirklich gerne die Möglichkeit geben, sich zu dieser Theorie von eben, oder sagen wir eher Hypothese von eben, zu rechtfertigen oder irgendwas zu sagen, weil, das ist ja schon höchst spannend. Aber da der halt nicht hier ist, fürchte ich, müssen wir das auf die Folge, wo wir das Ganze nochmal versuchen zu ergründen, verschieben. Daher an der Stelle.
Ich meine, ja, andere Charaktere aus den Werken schon zu Gast, beispielsweise beim beim Arbeitsamt. Also ihr werdet doch sicherlich auch die Möglichkeit haben, Gandalf für ein Interview aufzutreiben, oder? Dann könnt ihr denen die Frage...
Oh, das ist hervorragend. Ich höre gerade, mit Aragorn können wir auch mal außer der Reihe ein Interview machen.
Ja, wir suchen mal einen etwas älteren, bärtigen Mann, der das machen kann. Ja.
Da finden wir bestimmt welche.
Ja.
Ja, an der Stelle, man kann es gar nicht oft genug sagen, ein riesengroßes Dankeschön an euch alle vier. Tim, an dich auch ein riesengroßes Dankeschön. Also mir hat's erstmal, es macht mir immer Spaß. Zweitens, ich bin jedes Mal begeistert von der Vielfalt an Ideen, an Sichtweisen, an Input, die wir in so größeren Runden einfach bekommen. Und da sind auch jedes Mal Sachen bei, wo ich im Leben nicht drauf gekommen wäre. Und ja, ich hoffe, euch geht's da ein bisschen wie mir. An der Stelle nochmal ganz, ganz liebes Dankeschön euch. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht bei uns.
Ja, vielen Dank für diese Einladung.
Ja, genau. Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Vielen, vielen Dank. Eine Freude wie immer.
Wunderprächtig. Und du da draußen, wenn du das gerade gehört hast, dann hoffen wir natürlich, dir hat es auch gefallen. Falls nicht oder falls du sagst, boah, interessante Punkte dabei, da muss mal was beredet werden, schreib uns das einfach. Melde dich gern und ja, an der Stelle ganz obligatorisch wie immer, diesmal neu dabei, der Hobbit, aber lest die Bücher, schaut die Filme an, hört die Hörbücher und ja, guckt vielleicht auch mal in die Amazon-Serie rein. Da sind ja auch irgendwie ja Vorgänger der Hobbits reingeraten. Wird spannend. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Macht es gut. Tschüss.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement abschließt. So können wir unsere Technik zum Beispiel aufrüsten und uns neue Mikros kaufen. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar richtig schöne Goodies.
Ja, ich mach dann mal die Tür zu, dass niemand mehr reinkommt, gell?
Ja, und selbst wenn. Also bei uns fällt ja auch dauernd was runter, insofern.
Und entfern ruhig das Zeichen an der Tür.
Okay.
Ja. Gleich kommt hier noch jemand und sagt dann, er macht dann dieses Mal doch Stör die Ringe, weil er keinen Bock mehr hat, irgendwelche Sachkunde unter
also bis letzte Woche hatte ich wirklich noch ein Graffiti an der Wand. Aber egal, gehen wir in das Thema. Eine Hör die Ringe Produktion 2025.